Hallo, hier ist Bibletunes. Asaf Ze'evi und Detlef Kühlein im Gespräch über aktuelle Entwicklungen in Israel. Hallo Asaf, herzlich willkommen im Studio.
Hallo Detlef.
Wir haben in der letzten Episode noch darüber gesprochen, wie es innenpolitisch in Israel aussieht. Da war Gantz noch kurz davor zu sagen, zu drohen, ich steige aus, wenn sich nicht etwas ändert. Und jetzt ist das schon Geschichte. Er ist ganz raus. Asaf, wie ist im Moment die Stimmung im Knesset?
Das ist richtig. Sein Ultimatum ist zu Ende gelaufen. Und er hat es auch umgesetzt. Er und seine Partei sind raus. Die Stimmung ist, dass, wie erwartet, die kleinere, schmalere Koalition, da hat jeder mehr Gewichtung. Und das heißt, dass vor allem die Radikaleren mehr Einfluss nehmen können, ohne Bremsen oder Verlangsamungsmechanismen. Und wichtiger als in der Knesset ist in der Öffentlichkeit, da breitet sich das Gefühl aus, wir sind satt, wir haben genug, wir sind noch nicht so weit und noch nicht da, dass man sagen kann, jetzt ist es nur noch Netanjahus Krieg und nicht mehr unser Krieg, aber da nehme ich schon eine solche Tendenz wahr.
Ich kann mir vorstellen, Asaf, dass das so ein kleines politisches Erdbeben ist jetzt. Hat das schon Auswirkungen gehabt auf irgendwelche Gesetzgebung?
Ja, vielleicht ein Erdbeben ist ein weiter Begriff, ein extremer. Aber das sieht man schon an der Diskussion zum Militärdienstgesetz. Jetzt in der neuen schmalen Koalition wurde das Gesetz zur Erschwerung der Reservistendienstlast genehmigt, bewilligt. Das heißt, für jeden Israeli soll der Reservedienst insgesamt in seinem gesamten Leben ein Jahr länger werden. Und gleichzeitig bewegt sich mit den Orthodoxen nichts, beziehungsweise die Koalition versucht, die Entlassung der Orthodoxe endgültig in Stein zu meißeln. Und das bringt natürlich eine große zwischen Unzufriedenheit und Scham. Ja, es ist für viele ein beschämendes Gesetz. Es ist auch vom obersten Gerichtshof als grundgesetzwidrig erklärt worden. Und es gab 2 Monate Verlängerung, bis die Knesset ein allumfassendes, grundgesetzkonformes Gesetz neu formuliert. Wir schauen.
Jetzt war gestern, glaube ich, in der Zeitung zu lesen, dass Netanjahu das Militärkabinett aufgelöst hat.
Militärkabinett in dem Format gibt es das nicht, aber es gab ein kleineres Kriegsführungskabinett mit Gantz und seiner Partei zusammen. Und da sie jetzt raus sind, hat man nur noch das normale Sicherheitskabinett. Und da ist sind sehr viele Personen und sehr laute Personen, auf die wenig Verlass ist.
Auf alle Fälle kann man sagen, dass es dort in Israel nicht zur Ruhe kommt. Es sind immer noch viele, viele Zehntausende auf den Straßen und demonstrieren gegen Netanjahu und seine Regierung. Wir werden das weiter beobachten und kommen jetzt zum Gazastreifen. Da gab es natürlich den Höhepunkt, die Befreiung von Geiseln. Asaf, du hast einige neue Informationen aus dem Gazastreifen.
Ja, bevor wir zum Höhepunkt gehen, würde ich eine Brücke schlagen zwischen der Unzufriedenheit in der israelischen Öffentlichkeit, auch auf der Straße. Wir haben jetzt die Grenze der 300 gefallenen Soldaten erreicht. Das ist nicht selten, dass immer wieder Soldaten fallen. Alleine die Woche gab es einen Transportpanzer, der explodierte. Dasselbe Fahrzeug in einem Konvoi transportierte sowohl Soldaten als auch Sprengstoff oder Munition. Und so wie es aussieht, ich weiß nicht, ob du es weißt oder nicht, ob die Hörer es wissen oder nicht, die israelischen Panzer, auch die nicht wirklich schießen können, ohne Kanone, die gepanzerten Fahrzeuge wie ein Transportpanzer und auch manche Jeeps, die haben zwei verschiedene Systeme zum Schutz gegen Panzerfäuste und sonstige Geschosse, auch von anderen Panzern. Das eine heißt Me'il Ruach, das ist übersetzt Windmantel. Der englische Name ist Trophy. Das in weniger als eine Sekunde erkennt, dass ein Geschoss lockt das System darauf und lässt Metallkugeln raus. Und die bremsen dann das Geschoss kurz vor dem Panzer. Die sind fast unverwundbar. Nicht mit hundertprozentiger Wirkung, aber nahezu. Aber wenn ein Panzer auf einer detonierten, auf einer in den Boden gelassenen Bombe fährt oder wenn eine Person es schafft, an den Panzer zu kommen und das an seine Wand oder obendrauf zu montieren, und das sieht so aus, als wäre das die Woche passiert, dann ist das katastrophal, besonders wenn drinnen im Fahrzeug Munition ist mit viel Sprengstoff und 8 Soldaten sind auf einmal umgekommen. Das erschüttert die Öffentlichkeit natürlich und irgendwann wird der Preis einfach, man stellt schon Fragen darüber, ob sich das gerechtfertigt, besonders wenn es keine bemerkenswerten Fortschritte gibt. Aber dann zurück zur Befreiungsaktion. Ich nehme dich und die Hörerinnen und Hörer zu einem Samstag. Das ist jetzt 10 Tage vor unserer Aufnahme heute. Ich war im Garten und habe als Heimwerker etwas gebaut und auf einmal höre ich eine Push-Nachricht im Handy. Das war ein Samstag, Push-Nachrichten mit dem Ton vom israelischen Nachrichtenportal. Das gibt's nie am Samstag. Am 7. Oktober habe ich das gehört, aber sonst nie. Und da wurde ich schon hörig. Und wenige Sekunden später noch eine Push-Nachricht, so dass ich von der Leiter runtergeklettert bin, habe mir das angeschaut. Und ich muss sagen, in der Live-Sendung, es war, ich habe Zeit gebraucht, um die Tränen zu stoppen und sie waren vor Glück. Also ich habe vor Glück geweint und ich war nicht der Einzige, auch mehrere Journalisten und Sprecher, die dort auf dem Bildschirm die Info einfach geben sollten, konnten sich nicht bremsen. Man hört es an den Stimmen. Es war, für mich war das ein emotionaler Höhepunkt im positiven Sinne. Natürlich aus dem Schmerz und aus der Verzweiflung. Aber wenn auf einmal so ein Moment kommt, seit Kriegsbeginn war das der höchste. Und jetzt im Nachhinein, ich weiß, einige, wahrscheinlich alle haben das mitbekommen, aber nicht die Details. Im Nachhinein kann ich berichten, am 12. Mai, also so gut 3 Wochen vor der Befreiung, kamen die ersten Indikationen und Infos, wo sich die Entführten, wo sie gehalten werden. 3 Männer in einer Wohnung, Shlomi, Andrei und Almog, und in einer anderen Wohnung wahrscheinlich eins der bekanntesten Gesichter und ein Symbolbild der Entführung vom 7. Oktober, Noah Argamani. Die sieht, man sieht, dass sie auch fernöstliches Blut in ihr hat. Ihre Mutter kommt aus China, lebt in Israel. Und sie ist gemischt und das ist auffällig. Sie sieht schon exotisch aus. Vom 7. Oktober gab es eine Aufnahme von ihrer Entführung neben ihrem Freund. Sehr bekannt, wie eine Hollywood-Produktion sieht dieser Moment aus. Und sie wurde natürlich zu einem der prominentesten Entführten. Der Shabak, so heißt der Geheimdienst für das Inland. Ich weiß, im Ausland ist der Mossad bekannt, aber in Israel spielt er im Inland keine Rolle. Seine Aufträge sind nur fürs Ausland im Normalfall. Shabak ist für das Inland oder Shin Bet ist dasselbe. Das heißt Sicherheitsdienst, allgemeiner Sicherheitsdienst. Sie haben ihre Agenten als Flüchtlinge, als kämen sie aus Rafah, reingekriegt in den Gazastreifen, wie zwei Familien. Sie kamen mit zwei Lastern, Umzugslastern, voller alter Möbel, alle aus Gaza, haben sie organisiert. Nichts Auffälliges und sie sind auch nicht aufgefallen. Sie konnten eine Wohnung mieten in der Straße und haben 2 Wochen gebraucht bis zum 31. Mai, um den Ort, die Wohnung und wahrscheinlich auch die Seite, das Zimmer in den Häusern zu bestätigen. 28 Yamam-Beamte. Yamam ist die größte, wichtigste Antiterroreinheit der israelischen Polizei. In Deutschland wäre das der GSG 9, eine Alleskönner-Truppe. 28 von ihnen wurden trainiert. Sie haben Modelle gebaut, wie die Häuser, damit sie alles bis zum letzten Detail kennen. Übrigens, diese Einheit, Yamam, sie haben ein Motto unter ihrem Logo. Ich übersetze: Ich jagte meinem Feind nach und holte sie ein. Ich kehrte erst um, als auch der letzte von ihnen gefallen war. Hast du eine, kannst du raten, woher das kommt?
Also irgendwie, das hört sich nach Altem Testament an. Hat David das gesagt, dass er...
Psalm 18.
Nee.
Psalm 18, Vers 38, ja.
Ach so. Oh, krass.
Schon biblisch. Das ist ein Teil von, steht unter ihrem Emblem. Und sie hatten die Hauptaufgabe, dass es in den beiden Wohnungen, in zwei getrennten Häusern, ungefähr 200 Meter voneinander entfernt, zeitgleich passiert. Weil wenn in einer Wohnung fest verstanden wird, was in der anderen passiert, würden sie die Entführten exekutieren. In Sekunden. 6 Tage vor der Aktion hat das Kabinett sein Okay gegeben. Da war ganz noch drinnen und hat getan, als ob alles normal wäre. Und man organisierte für den Sicherheitsrahmen Hunderte, mehrere hundert Soldaten, die außerhalb gewartet haben und auf alle Fälle für die Evakuierung, falls etwas schiefläuft, bereit sind, ohne dass sie wussten, was sie genau, wozu sie genau gebraucht werden. 3 Tage vorher bekamen die Shabak-Agenten den Befehl, den Ort zu verlassen, und sie ließen 4 Soldaten die 2 Häuser beobachten, 24, rund um die Uhr, damit sie nicht verlegt werden. Ja, oder falls sie verlegt werden, die Entführten, dass dann alles gecancelt wird. An diesem Samstag vor 1,5 Wochen, von jetzt aus gesagt, um 11 Uhr morgens kam das Go, 2 zivile Laster, voll mit den 28 Yamam-Kämpfern, legten los. Sie sind reingefahren in hinten. Und zeitgleich gab es 2 Ablenkmanöver. Die Soldaten haben das ist ein Flüchtlingslager und eine Stadt, beide heißen gleich. Nusserat heißt das. In Klammern sage ich, ein Flüchtlingslager, das ist nicht von den aktuellen jetzt Flüchtlingen, sondern es ist schon die 3. und 4. Generation langsam, die in diesem Lager lebt. Das sieht aus wie ein Stadtteil, aber dichter und ärmlicher. Das Militär hatte eine Schule eingekreist und rief dort Hamas-Kämpfern rauszukommen vom Megafon aus, obwohl sie wussten, dass dort keine sind. Das war zur Ablenkung und woanders haben sie aus der Luft zerbombt. Und da gleichzeitig stürmten sie in die beiden Wohnungen. Noah konnte sofort rausgeholt werden, zum Hubschrauber gebracht werden. Und in der zweiten Wohnung, das war anders. Noah war in der ersten Etage, die drei Männer waren in der dritten Etage. Die Polizeibeamten kamen mit einer Leiter ins Fenster und durch die Treppe. Aber drinnen, was sie nicht wussten, waren 30 Hamas-Kämpfer, 30 Bewaffnete haben aufgepasst. Und das ging los. Es gibt GoPro-Aufnahmen. Man glaubt ja kaum, dass es echt ist. Feuer aus allen Richtungen. Und um 11.15 Uhr sagen die professionellen Beamten, die Diamanten sind in unserer Hand. Das heißt, alle Entführten sind gesichert, aber draußen sind inzwischen schon hunderte Hamas-Kämpfer. Sie schaffen das, in den Laster zu kommen. Die Hamas schießt eine Panzerfaust auf den Laster. Das Getriebe ist aus und die Reifen sind platt wegen Kugeln. Sie können nicht wegfahren. Sie stürmen schnell in eine Wohnung nebenan mit den Entführten und Soldaten und Polizisten. Und noch eine Panzerfaust kommt, aber die erkennt die Luftwaffe aus der Luft und die Drohne zerbombt die Panzerfausteinheit, wie im Actionfilm. In dem Moment kommt eine von der politischen und militärischen Führungsebene ein Befehl, schnell evakuieren, das heißt aus der Luft plus Bodentruppen plus Marine vom Meer, stürmen dorthin, um möglichst viel Feuer zu leisten, damit sie lebend rauskommen. Und um 11.50 Uhr verlässt der letzte Israeli das Gebiet heile. Noah kommt direkt ins Krankenhaus, wo ihre Mutter im Sterben liegt. Ihre Mutter hat Krebs und sie sieht sie noch und trifft sie. Noahs Vater hat am selben Tag Geburtstag und er sagt, dass er natürlich kein besseres Geschenk sich hätte vorstellen können. Und Almogs Vater, Almog ist einer der Männer, er starb leider wenige Stunden vor der Befreiung an einer Krankheit und hat seinen Sohn, er wusste nicht, dass sein Sohn freikommt. Ein Drama, ein richtiges Drama.
Vielen Dank, Asaf. Das ist eine unfassbar fesselnde und spannende Schilderung der Ereignisse. Du hast vorhin gesagt, das ist wie in einem Actionfilm. Genauso stelle ich mir das vor. Übrigens habe ich letzte Woche gelesen, dass die Macher von der bekannten Serie Fauda einen Filmplan zum 7. Oktober. Ich weiß nicht, ob das wirklich realisiert wird, aber ich glaube, die werden genug Material haben aus den verschiedenen Szenen des Krieges, um daraus wirklich einen, nicht einen Actionfilm zu machen, aber um es realistisch darzustellen, wie es gewesen ist. Hat man denn jetzt von den befreiten Geiseln neue Infos bekommen, Dinge in Erfahrung bringen können?
Ja, der Professor, der sie behandelte, Professor Pesser heißt er, er hat berichtet, dass sie alle unter körperlichen und psychischen Misshandlungen über einen langen Zeitraum gelitten haben. Zum Beispiel erzählten sie, dass sie in der Hitze, die drei Männer jedenfalls, mit 10 Decken schlafen mussten. Es wurden 10 Decken auf sie gelegt. Oder sie mussten Koranverse lesen und Fatwas lesen, also islamische Gesetzesauslegungen lesen, zwangshaft. Andrei, der Entlassene, erzählte, dass seine Hände 2 Monate gebunden waren. Einmal erst hinter dem Rücken und danach vorne. Sie haben nicht abgenommen, aber sind dennoch wegen unausgewogener Ernährung unterernährt. André erzählte, dass sie eine längere Zeit nur 6 Datteln am Tag oder ein halbes Pitabrot bekamen. Damit kannst du natürlich nicht gesund bleiben. Und ein spannendes, schrägstrich enttäuschendes, bitteres Detail. Der Halter von den 3 Männern ist Abdallah El-Jamal, ein Al Jazeera-Journalist, Fotograf. Sein Vater ist Arzt und Imam, daher auch der Bezug zu Hamas. Die Frau ist Krankenschwester und das hat sie nicht gehindert, 3 Personen, 3 Zivilisten, alle übrigens von der Party entführt, in ihrem Haus zu verstecken. Al Jazeera hat bekannt gegeben, dass sie den Menschen nicht kennen, aber gleichzeitig haben sie es nicht geschafft, sein Bild mit Namen von ihrem Mitarbeiter von der Webseite runterzunehmen. Also später schon. Aber er ist ihnen sehr wohl bekannt gewesen.
Ja, über Al Jazeera haben wir ja schon gesprochen. Und das ist jetzt tatsächlich ein Detail, das haben wir, also ich zumindest in den deutschen Medien nicht lesen können. Vielen Dank für diese Hintergrundinformation und schrecklich sich vorzustellen, wie die Geiseln wirklich auf allen Ebenen gefoltert wurden. Man hat ja die größten Ängste schon gehabt und jetzt das so zu hören, das ist wirklich ganz schlimm. Asaf, möchtest du zum Gaza-Streifen noch was sagen, bevor wir zum Norden kommen?
Ja, der Höhepunkt der Befreiung soll unser Bild nicht insgesamt verzerren. Das insgesamt, wenn wir auf die Bilanz schauen, es wurden 116 Menschen lebend rausgeholt aus Gaza, entführte. 80 von ihnen kamen im Deal raus, der absolute Löwenanteil. 29 von diplomatischem Druck, das sind Menschen mit ausländischer Staatsbürgerschaft, hauptsächlich thailändische Gastarbeiter, nicht Israelis. Und 7 mit Militäraktionen plus 19 Leichen, die das Militär geholt hat. Insgesamt sehen wir, das Wirksamste ist schon ein Deal, leider. Und es verbleiben immer noch 120 Entführte. Diese Zahl enthält 43, die sicher tot sind, bestätigt tot. Das macht rund 80. Und Schätzungen gehen davon aus, dass von den 80 die Hälfte am Leben sind.
Wow. Oh Mann, ja, so sehr man sich freut über die, die freigekommen sind, ganz klar, so sehr ist man in Sorge über die, die noch gefangen halten werden. Asaf, kommen wir zum Norden. Da sieht es auch nicht viel besser aus. Man hört jetzt auch in den deutschen Medien von täglichen massiven Raketenangriffen. Man hört auch von Toten auf israelischer Seite. Nimm uns doch rein in die aktuelle Situation.
Tote gab es länger schon nicht mehr. Es gab schon Verletzte. Aber es ist richtig, die Flammen sind hoch, noch höher als zuvor, höher denn je. Die Hisbollah hat mit dem größten Angriff seit dem 8. Oktober begonnen. An Shavuot, wir hatten Shavuot, das Wochenfest.
Ja.
Da kamen rund 100 Raketen am Tag, über 2 Tage verteilt. Aber das war eine Reaktion. Das darf man nicht aus den Augen verlieren. Es war eine Reaktion. Israel tötete mehrere Hochrangige, darunter auch die hochrangigsten Hisbollah-Kämpfer. Der bekannteste ist Abu Talib. Er war zuständig für einen längeren Grenzabschnitt mit Israel. Und die Hisbollah will damit sagen, wir lassen das Gleichgewicht, das bis jetzt geherrscht hat, nicht verändern. Ihr könnt nicht einfach so tun, was ihr wollt, ohne dass wir reagieren. Ja, sie wollen Israel abschrecken. Und ich muss kommentieren, ich verstehe das. Sie entschieden sich, ohne dass ich es rechtfertige, ja. Aber sie haben sich für militärische Ziele entschieden. Es wurden Militärkasernen strategisch angegriffen, nicht zivil. Und sie halten sich auch an diese Grenzen bislang.
Ja.
Jetzt die letzten zwei Tage, bevor wir aufnehmen, sind außergewöhnlich ruhig, absolute Ruhe. Es kommt nichts aus dem Libanon. Und es laufen Spekulationen, ist das wegen dem muslimischen Opferfest oder ist es, weil gerade der amerikanische Gesandte Hochstein versucht, wieder ein Abkommen zu erzielen? Das weiß man nicht. Das Militär sagt von sich aus, wir sind bereit für einen Krieg, für einen Angriffskrieg auf libanesischen Boden. Wir warten auf das Go von der Regierung. Und der Militärsprecher sagte zwei außergewöhnliche Sätze in einer Pressekonferenz vor kurzem. Ich zitiere übersetzt: Die Aktionen der Hisbollah bringen uns an den Rand. Hisbollah gefährdet die Zukunft des Libanon. Das ist eine ganz klare Absichtserklärung, immerhin aber noch mit der Säbelrassel. Und er sagte noch, ich zitiere: Wir werden für ihre sichere Rückkehr sorgen. Es ist nicht verhandelbar. Er meint die Evakuierten.
Ja, genau.
Bei den Evakuierten höre ich teilweise aus Bekanntenkreisen, da es schon ein so langer Zeitraum ist, da sieht man Depressionen, Scheidungen und Drogen, vor allem bei Jüngeren, bei Jugendlichen und teilweise Kindern. Wie lange kann man im Hotel sein? Ja, inzwischen im 9. Monat, das ist untragbar inzwischen.
Das ist Wahnsinn. Das ist eine so unmenschliche Situation. Und das ist ja wirklich etwas, ja, das sind im Grunde genommen auch, ja, auch wie Geiseln, ja, werden festgehalten. Natürlich ist es eine andere Situation, aber es ist schrecklich. Ja, 9 Monate und das belastet die Beziehung, das belastet die Seele der Menschen. Unfassbar.
Das ist im Libanon nicht anders, Detlef. In Israel wurden das 62.000 sind zwangsevakuiert in der 5 Kilometer Entfernung von der Grenze. Im Libanon war das nicht so ordentlich, sondern auf eigene Faust. Und wenn jemand Entschädigung zahlt oder verspricht jedenfalls, ist das die Hisbollah und nicht der Staat. Aber dort sind mehr Menschen weg. Das sind schon etwas mehr als 90.000 entlang der Grenze. Sie können und wollen auch da nicht bleiben, wenn Krieg kommt oder schon praktisch läuft, ohne dass man das beim Namen nennt. Und besonders die Woche, weil Israel mit klaren Worten sprach, da breitete sich eine Angst aus im Libanon. Ich habe es direkt hören können. Anschuldigungen gegen die Hisbollah.
Ja.
Und zum Beispiel, ja, wirklich von höchsten Stellen. Es kam eine klare Drohung der Parlamentsabgeordneter Kamil Shamoun, ein Maronit, ein Christ. Er sagte, in der Stunde Null, er meint, wenn die Hisbollah mit einem richtigen Krieg anfängt oder wenn ein richtiger Krieg wegen der Hisbollah kommt, werden wir, die Gegner, also Christen und Drusen und andere, wir werden im Libanon 20.000 Bewaffnete auf die Straße schicken gegen die Hisbollah.
Oh, wow. Ha, krass. Also, ich würde sagen, so wie du das geschildert hast, mir war das mit den 90.000 auf der Seite Libanons nicht ganz so bewusst, aber das zeigt natürlich, dass der Druck auf beiden Seiten steigt. Was denkst du, Asaf, ist in den nächsten Tagen mit einem Angriffskrieg zu rechnen?
Das weiß niemand. Ich kann nur sagen, vor allem die Evakuierten, die Zivilisten in Israel, sie schenken der Hisbollah keinen Glauben, dass sie freiwillig von der Grenze weggehen oder sich von ihren Waffen verabschieden. Und sie verlangen, dass militärisch gehandelt wird. Aber ich denke, wer einen Angriffskrieg gegen die Hisbollah verlangt, versteht wahrscheinlich die Konsequenzen nicht. Das wird ein brutaler Krieg, nicht nur lokal, das wird die ganze Region mitreißen.
Ja.
Und die Zerstörungs, das Potenzial, das ist so hoch, dass ich nicht weiß, ob Israel so gut damit gleichzeitig umgehen kann. Wenn ich gefragt werde nach meiner Meinung, nicht Einschätzung, sondern Meinung, ich würde alles versuchen, das zu internationalisieren, garantieren zu holen, dass aus dem Libanon nicht so etwas kommt wie der 7. Oktober, möglichst ohne Krieg.
Vielen Dank, Asaf, für deine Einschätzung. Wir kommen jetzt zu unserem Einzelschicksal. Und du hast mir vor der Sendung gesagt, Asaf, bei unserem vorbereitenden Gespräch, dass das Einzelschicksal heute sehr gut passt zu dem, was wir im Update schon besprochen haben.
Richtig, wir sprechen über Arnon Zmora. Er ist 1987 in Israel auf die Welt gekommen, in der Nähe von Jerusalem. Moza heißt der Ort. Er hat zwei Schwestern und einen Bruder. Im Militär ist er zur Kommandoeinheit Egoz gegangen, eine angesehene Eliteeinheit. Das sagt schon einiges über seine Fähigkeiten, sowohl körperlich als auch die Intelligenz und der Geist. Nach dem Militärdienst hat er sich in Skydiving verliebt. Er hat sich sogar in Australien und den USA zum Skydiving-Lehrer ausbilden lassen. Und das war sein Beruf in Israel. Er studierte in Tel Aviv an der Uni Philosophie und Ostasienwissenschaften, eine spannende Kombi, und heiratete die Logopädin Michal. Sie bekamen zwei Kinder und zum großen Liebesberuf Skydiving-Lehrer kam etwas Dauerhaftes, Seriöses in Anführungsstrichen. Er ging zur Polizei, aber nicht nur einfach so zur Polizei, sondern zur Eliteeinheit Yamam, über die wir gesprochen haben. Die 28 Kämpfer, die die vier Geiseln befreit haben, sind von dieser Einheit Yamam. Da muss man wissen, letztes Jahr haben sich 1400 Menschen zu dieser Einheit beworben und 7 wurden genommen. Also es ist wirklich, da musst du schon was können. Am 7. Oktober war er einer der ersten, der geholt wurde, ganz früh am Morgen schon. Und im Laufe des Tages tötete er mit seiner unmittelbaren kleinen Einheit 37 Terroristen am 7. Oktober. Diese Terroristen versuchten, nach Richtung Tel Aviv zu kommen, von Gaza aus, und wurden an einer Straßenkreuzung bekämpft und getötet. So zog er mit seiner Einheit weiter nach Be'eri, in den Kibbutz, um Leute zu retten. Dort an einer Haustür ist er fast erschossen worden von einem Hamas-Kämpfer, also ein beinaher Tod. Das hat er auch seiner Frau ausführlich erzählt und sie haben sich zum ersten Mal so richtig Gedanken gemacht über, was passiert, wenn er sterben sollte. Am 8. Juni war er der Kommandeur der Befreiungsaktion von den allen 28 Kämpfern. Und er stürmte, wie das im israelischen Militär so ist, offensichtlich auch in der Eliteeinheit der Polizei, als Erster. Er bekam im Treppenhaus einen Schuss, wurde vor Ort operiert und im Hubschrauber kam ins Krankenhaus und dort blieb den Ärzten nichts mehr als sein Tod festzustellen.
Wahnsinn.
Auf seiner Beerdigung begleiteten ihn Tausende. Die zwei Kinder, Noam und Itai, Noam ist 8, Itai ist ein bisschen jünger, sie waren nicht dabei, die Mutter wollte lieber, dass sie nicht mitkommen, aber die Mutter spielte eine Aufnahme im Mikrofon, Die Kinder sprachen eine Sprachnachricht. Ich hab dich lieb und vermisse dich. Ich möchte aus den Worten der Frau Michal übersetzt vorlesen, am Grab. Wir hatten eine Liebesbeziehung mit viel Kommunikation und viel Zuhören. Wir haben uns jeden Morgen füreinander entschieden. Die Momente, an denen mein Herz vor Liebe zu dir fast platzte, waren die kleinen des Alltags, wie wenn ich die Wäsche aus der Waschmaschine in den Trockner stellen wollte und entdeckt habe, dass du es bereits getan hast. Du warst so ruhig und so sicher. Du hast gesagt, es kann nichts passieren, außer dass die Entführten befreit werden. Und doch sind wir heute hier. Jetzt ist es meine Aufgabe, ihr Halt zu sein. Der Halt der Kinder. Ich war auch dein Halt. Stattdessen werde ich nur deine Erinnerung halten müssen. Am selben Tag, als er starb, hat man sich dazu entschieden, die Operation der Befreiung, den Namen zu ändern. Die Operation hieß Sommersamen und ab dann hieß sie Operation Arnon.
Ganz herzlichen Dank, Asaf, für dieses heutige sehr bewegende Einzelschicksal, ja, wo wir als Hörerinnen und Hörer Einblick bekommen in eine Familie, einem Ehepaar, Kinder, und es wird so greifbar, es wird so real und es ist ein Schicksal von vielen Schicksalen. Und danke, dass du uns immer wieder da mit hineinnimmst. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind bereits am Ende unserer heutigen Episode und vielleicht bist du erstaunt und denkst, oh, es war heute gar keine Hörerfrage oder es war gar kein Vertiefungsthema. Was ist los? Ja, Asaf und ich haben uns entschieden, aufgrund der vielen Informationen, die wir Woche für Woche haben, unseren Modus zu ändern und von einem zweiwöchentlichen Senden der Episoden wieder auf einen wöchentlichen Modus zu wechseln. Wir wollen aber die Themen aufteilen und so werden wir, so wie heute, einmal eine Update-Episode haben und dann nächste Woche eine Episode mit dem Vertiefungsthema, manchmal gekoppelt auch mit der Hörerfrage, so dass wir das ein bisschen aufteilen und ihr als Hörerinnen und Hörer dabei bleiben könnt. Die Episoden werden ein bisschen knackiger und kürzer, Update und Vertiefung. Und ich glaube, das ist eine gute Lösung. So machen wir es mal für die nächsten Monate. Ich danke dir, Asaf, auch für die heutige Episode. Und wir sagen an dieser Stelle goodbye.